stehst, das Zentrum des Universums, du selbst, in sich gut und Güte ist. Dass du Gutes über uns denkst, dass du Gutes denkst, wenn du an diesen Planeten denkst. Und dass wir etwas von deiner Güte ausdrücken können mit unserem Leben. Ich bitte dich, lass diesen Gottesdienst heute Morgen dazu dienen, dass wir von jemandem lernen, um ein Stückchen von dem, was gut ist, in unserem eigenen Leben umzusetzen. Amen. Von jemandem lernen, das machen wir jetzt 7 Mal. Albert Schweitzer ist heute dran. Oh, das ist viel zu niedrig hier. 7 Leben, 7 Menschen, von denen wir im Vorbereitungsteam den Eindruck hatten, das sind Leute, von denen kann man etwas lernen. Ich glaube, es gehört zum Wesen des Menschseins, dass wir lernen unser Leben lang. Dass wir lebenslang dabei sind, uns weiterzuentwickeln. Ich glaube, in der Hinsicht ist es sogar irgendwie was Positives, wenn man fähig bleibt, immer wieder seine Meinung zu ändern. Weiterzudenken. Anders zu denken, als man vor 10 Jahren oder 5 Jahren oder 2 Monaten gedacht hat. So, und ich glaube, dass wir von nichts oder dass wir nirgendwo intensiver lernen, als am besten im direkten Kontakt mit Menschen, die irgendwie ein paar Schritte voraus sind und denen wir nacheifern, wo wir ein Stückchen was von dem, was sie in ihrem Leben erleben, lernen. Oder was sie von ihrem Leben, was sie umgesetzt haben in ihrem Leben. Oder eben diese 7 hier, die sind für uns nicht mehr so direkt verfügbar. Wenigstens von den Lebensbildern, diesen Biografien. Von anderen Leben etwas lernen. Keiner von diesen 7 ist in allem ein Vorbild. Bei jedem von ihnen werdet ihr hier und da bei manchen Dingen vielleicht denken, nö, das sehe ich jetzt eigentlich, dem will ich jetzt nicht nacheifern. Aber jeder von diesen 7 hat ein Leben gelebt, das in irgendeiner Weise bedeutsam ist. Bedeutsam auch für dein Leben weiter werden kann. So, Albert Schweitzer ist so ein Mann. Die meisten von euch, ich nehme fast an, alle kennen diesen Namen. Und vielleicht taucht vor eurem inneren Auge, du kannst übrigens das erste Bild ruhig schon so dran werfen, auch wenn das irgendwie gar nicht so passend scheint. Vielleicht taucht vor eurem inneren Auge auch so ein Mann auf mit Riefenschnauzer, Tropenhelm, der Urwalddoktor. So kennen wir Albert Schweitzer. Meistens hört es dann irgendwie schon auf, was wir über Schweitzer wissen. Mit dem Namen Albert Schweitzer verbinde ich seit langem Folgendes. Ein Mann, dessen humanitären Einsatz man würdigen muss, dessen liberale Theologie allerdings sehr kritisch gesehen wird, vor allen Dingen von evangelikalen Christen. So, leider ist bei mir immer nur Letzteres hängen geblieben. Und ich habe mich eigentlich deswegen nie so weiter mit Schweitzer beschäftigt, erst in der Vorbereitung auf diese Predigt. Und das ist ein Fehler, weil von Schweitzer kann man was lernen. Schweitzer hat der Menschheit was zu sagen. Nur mal ein Zitat, das mir gefallen hat und wo ich nicht wusste, wo ich das sonst in der Predigt unterbringen soll. Wer glaubt, ein Christ zu sein, weil er die Kirche besucht, irrt sich. Man wird auch kein Auto, wenn man in einer Garage steht. Der Mann hat ein Format und das gefällt mir. So, auf das, was man am Schweitzer kritisch sehen kann oder je nach Einstellung auch kritisch sehen muss, werde ich auch kurz eingehen. Aber ich habe gedacht, es ist eigentlich kein besonders schlauer Plan, nur von Leuten zu lernen zu wollen, wo wir sagen, mit dem stimme ich in allen Grundüberzeugungen überein. Und wenn das nicht so ist, dann hat er auch für mein Leben hier nichts zu sagen. So ein Denken ist nicht nur unklug, es ist irgendwo auch arrogant, weil es sich letztlich über Leute, die anders denken, erhebt. Und oft empfinde ich, ist es sogar so, dass man von denen, die anders sind als ich selbst, mehr lernen kann, als von denen, mit denen ich sowieso konform gehe. Weil sie deinen Horizont erweitern. Natürlich nimmt es dich in die Pflicht zu gucken, hey, was möchte ich von diesem Leben übernehmen und was nicht. Wo ist er mir ein Vorbild und in welchen Bereichen nicht? Prüft alles und das Gute behaltet, hat Paulus gesagt. So, jetzt wisst ihr vielleicht noch gar nicht richtig, was Schweitzer dann nur so Schlimmes getan hat. Komme ich später kurz zu. Das Faszinierende bei Albert Schweitzer, das, was gut ist, zu behalten, das ist für mich, er war eine Persönlichkeit von verblüffender Authentizität, von einer Ganzheit, einer Geschlossenheit, einer Konsequenz. Also, was er durchdacht hatte, das glaubte er. Und was er glaubte, das lebte er. Und was er lebte, das hatte er durchdacht. Oder das durchdachte er immer wieder. Schweitzer war ein ganz hochintelligenter Mann, sein Intellekt ist meinem, mindestens meinem hier weit voraus. Und er hat Bücher geschrieben, ja, die können wir schon lesen, aber ich schätze, es verlangt uns alles ab, überhaupt zu verstehen, was er da geschrieben hat. Also ein hochintelligenter Mann, der gleichzeitig, und das finde ich das Faszinierende an ihm, ein ganz einfacher Mann war. Zum Teil auch in seinem Lebensstil auf jeden Fall, aber ich meine jetzt mehr einfach in dem Sinne, dass er sich in seinem Leben auf eine Sache konzentriert hat und sein Leben in eine Sache investierte. So, und jetzt fragt ihr euch schon die ganze Zeit, was diese beiden Nasen da rum sollen. Keiner von beiden ist Albert Schweitzer. Das ist eine Szene aus City Slickers, mäßiger Film, glaube ich. Jedenfalls Billy Crystal, der Linke, von euch aus gesehen Rechte, spielt darin einen Typen in der Midlife Crisis, irgendwie hat er das Gefühl, das Leben geht an ihm vorbei und so. Und dieser alte Freak mit der Zigarette, Jack Palance, fragt Billy in dieser Szene, ob er das Geheimnis des Lebens kenne. Crystal sagt nein. Und dann hält Palance so einen Finger hoch und sagt, das ist das Geheimnis des Lebens. Das Geheimnis des Lebens ist ein Finger? Das Geheimnis des Lebens ist eine Sache. Das Geheimnis des Lebens besteht darin, eine einzige Sache zu verfolgen, sagt er. Der andere will dann wissen, was ist die eine Sache? Und er sagt, das musst du herausfinden für dich. Was die eine Sache ist, in die du dein Leben investieren willst. Schweitzer, empfinde ich, war ein Mann, der diese eine Sache verfolgte. Der eigentlich durch seinen Intellekt, seine Ausbildung und alles einen breiten Zugang zur Welt hatte und der doch eine Sache in seinem Leben gefunden hatte und sie mit aller Kraft verfolgte. Und das ist eigentlich das, was Schweizers Leben so eine Bedeutung gibt. Das ist das, was macht, dass Schweizer heute noch einen Einfluss hat. Und ich finde, diese Erkenntnis allein lohnt sich schon, sich mit Schweizer zu beschäftigen. Das Geheimnis des Lebens liegt in der Verfolgung einer Sache, an die du wirklich glaubst, in der du dein Leben investierst. So. Im ersten Punkt, ihr habt heute leider kein Handout vor sich, die haben wir vergessen, liegen zu Hause. Es sind drei Punkte heute. Der erste ist aber der längste, denn da geht es um einen Überblick über sein Leben. Und man kann sein Leben eigentlich mit drei Begriffen so umschreiben. Denken, Musik und Dienen. Diese drei Stichworte beschreiben ganz viel vom Leben von Schweitzer. Schweitzers Leben begann 1875 im Oberelsass. Das Elsass gehörte damals zum Deutschen Reich. Heute ist das wieder Frankreich, ist so die Ecke Straßburg, Colmar, so irgendwie so ein Streifen links vom Rhein gegenüber von Freiburg, sage ich jetzt mal so grob. Sein Vater ist Pfarrer, er sagt später, dass er eine glückliche Kindheit verlebt hat, so, aber er ist als Kind ein ziemlich verträumtes und vor allen Dingen in sich gekehrtes Kind. Ein Mensch, der schon als Kind den Schmerz dieser Welt irgendwie empfindet. Ich habe ein Zitat von ihm dabei. Da sagt er, solange ich zurückblicken kann, habe ich unter dem vielen Elend, das ich in der Welt sah, gelitten. Unbefangene jugendliche Lebensfreude habe ich eigentlich nie gekannt. Und glaube, dass es vielen Kindern ebenso ergeht, auch wenn sie äußerlich ganz froh und sorglos scheinen. Ihr hört Schweizer nachher noch im Original. Das ist ein bisschen ein anderer Dialekt. Ich habe gedacht, das ist lächerlich, wenn ich den jetzt nachmache. Kommt so ein bisschen das Schweizerdeutsche durch, obwohl er kein Schweizer ist, aber das scheint da so Einfluss zu nehmen. 1893 macht Schweitzer Abitur und er beginnt dann danach sein Theologie-Philosophie-Studium in Straßburg, in Berlin, in Paris ist er da und so. Und er wird in dieser Zeit auch zum hochkarätigen Musiker ausgebildet, vor allen Dingen zum Organisten. Also er war echt fit, was Musik angeht. Bisschen eine Koryphäe. Aber, und das finde ich jetzt das Interessante, schon in der Zeit nach seinem Abitur und vor seinem Studium trifft er als junger Mann eine ganz weitreichende Entscheidung. Er sagt, als ich mich mit 18 Jahren, anno 1893, auf die Abgangsprüfung vom Gymnasium vorbereitete, ahnte ich nur erst dunkel, dass sich Gedanken in mir dachten, denen ich mich einst zu unterwerfen hätte. Schön formuliert, oder? Dass sich Gedanken in mir dachten. Es sind zwei Dinge, die ihn prägen. Es sind Gedanken über das Leid. Er sagt, es ist das Ergriffensein vom Leid, was mich beschäftigt hat. Das Leid, was ich um mich herum sehe und in Verbindung damit bringen muss, dass es mir eigentlich gut geht. Und das Zweite, die Frage, ob ein Mensch eigentlich ein Recht auf Glück hat. Ob es das gibt, ein Recht auf Glück und was Glück ist. Und er nimmt sich dann in seiner konsequenten Art Folgendes vor, und ihr seht jetzt einen kleinen Clip, es ist eigentlich Originalton, die Bilder sind so irgendwie dazu geschnitten, wo er über diese Zeit was selber sagt.
Als ich 21 Jahre alt war, beschloss ich, bis zum 30. Jahre dem Predigeramt, der Wissenschaft und der Musik zu leben. Dann, wenn ich in Wissenschaft und Kunst geleistet hätte, was ich darin vorhatte, wollte ich einen Weg des unmittelbaren Dienens als Mensch betreten. Welches dieser Weg sein sollte, gedachte ich in der Zwischenzeit aus den Umständen zu erfahren.
In den folgenden 10 Jahren dann widmet er sich ganz der Wissenschaft, auch der Musik. Man hat sich fest vorgenommen, mit 30 werde ich, wie hat er es gesagt, einen Weg des unmittelbaren Dienens einschlagen. Aufgrund dessen, was ihn schon als Kind beschäftigte, das Leid, die Frage nach dem, was Glück ist und ob ich eigentlich ein Recht habe auf Glück. Okay, die folgenden 10 Jahre verbringt er also mit Musik, Wissenschaft, Studium, er promoviert, er habilitiert, bekleidet ein Predigtamt, eine Stelle als Privatdozent, und in dieser Zeit beschäftigt er sich theologisch vor allem mit der Leben-Jesu-Forschung. Später dann hat er dazu Bücher geschrieben. Und die Ergebnisse dieser theologischen Forschung sind es, die ihm heute Kritik einbringen. Von einigen, nicht von allen, aber von einigen Theologen. Die Ergebnisse seines theologischen Denkens sind das, wo ich sagen würde, sehe ich anders. Aber ich beschreibe euch doch kurz, was er gedacht hat und geschrieben. Unter Leben-Jesu-Forschung versteht man eine Wissenschaft, die aufgrund der Bibel und anderer Schriften versucht, den historischen Jesus zu rekonstruieren. Und allein, dass sie das versucht, zeigt, dass da eine Grundannahme vorliegt. Nämlich, die Grundannahme ist die, dass der historische Jesus nicht übereinstimmt mit dem Jesus der Bibel oder mit dem Jesus, an den die Christen halt heute so glaubt. Und Schweizers Tenor war verkürzt, da, also verkürzt gesagt, er sagte, wir können, nach seinen Studien kam er zu dem Ergebnis, wir können den historischen Jesus eigentlich nicht rekonstruieren. Er behauptete, die Leute, die das versuchen, finden immer nur den Jesus, den sie selber gerne finden wollen. Und damit hat er eigentlich diese Leben-Jesu-Forschung selbst kritisiert, aber den Jesus der Bibel hat er auch nicht gefunden. Also zu einem neuen Vertrauen in die Bibel hat er nicht gefunden, zu dem, dass Jesus vielleicht doch der sein könnte, der dort so beschrieben ist. Für ihn war es im Gegenteil so, dass er sagte, alles, was man eigentlich von Jesus wirklich wissen kann, ist, dass er ein Mann und Lehrer war, der irgendwie im Blick auf ein bald anbrechendes Gottesreich gepredigt und gewirkt hat. Er sah das Ende der Welt sehr nahe kommen und daran hat er sich offensichtlich geirrt, Schweizers Aussage. Und wenn ich richtig Schweizer richtig verstehe, sagt er, kann er in Jesus eigentlich nicht den Sohn Gottes sehen. Jesus habe sich selber so nie verstanden und seine Jünger hier haben ihn auch nicht dafür gehalten. Was Schweizer von Jesus bleibt, ist seine moralisch-ethische Einstellung. Seine radikale Forderung nach Nächstenliebe. Im Blick darauf, dass bald das Ende der Welt kommt, was so nicht eingetroffen ist. Aber das hat Schweizers Leben dennoch geprägt. Also so ein Satz wie, liebe Gott, deinen Nächsten wie dich selbst. Von Jesus. So, also was Schweizer theologisch dachte, das ist für mich und vielleicht für euch auch starker Tobak. Denn es greift eigentlich den Kern christlichen Glaubens an. Jedenfalls den Kern christlichen Glaubens an Jesus Christus. Auch wenn Schweizer das selber, glaube ich, gar nicht so gesehen hat. Vor allen Dingen greift es die Vertrauenswürdigkeit des Neuen Testamentes an. So, was man jetzt machen könnte, den Rest der Predigt benutzen, um irgendwie eine Gegendarstellung zu entwickeln oder irgend sowas. Ja? Eine begründete Position, warum man das auch anders sehen kann und so. Ich habe gedacht, das mache ich nicht, weil das hätte nichts anderes zu verfolgen, dass wir Zeit verschwenden und ihr zum Schluss eigentlich das wisst, was ihr vorher auch schon wusstet. Deswegen mute ich euch das einfach mal zu, dass Schweizer so gedacht hat und lasst es einfach so stehen. Und nutze die Zeit lieber zu schauen, was kann man von diesem Leben Schweizers sonst noch lernen. Weil für mich ist das Bedeutende nicht so sehr, was er theologisch gedacht hat, sondern was er gelebt hat. Also, im Jahr 1905, in seinem 30. Lebensjahr, hängt Schweizer tatsächlich seine Karriere als Musiker, Theologe, Autor an den Nagel. Und er beginnt ein Medizinstudium mit dem Ziel, wenn ich das abgeschlossen habe, gehe ich als Arzt nach Afrika. Und er schreibt in diesen Tagen, also mit 30, an seine spätere Frau, das zu geben, was ich geben möchte. Meine Liebe, mein Leben, meine Zeit. Das gesteht man mir nicht zu. Und das ist ein Bedürfnis für mich. Mehr noch, das ist Leben. Ich sehe nichts von dem, was ich einst sah. Die Wissenschaft verblasst. Ich fühle nur noch eins, dass ich handeln will. Ich erwarte etwas anderes, etwas, das mein Leben betrifft. Ich habe nicht mehr den Ehrgeiz, als ein großer Gelehrter zu werden, sondern mehr. Einfach nur ein Mensch. So, Freunde und Familie versuchen ihm das auszureden mit dem Medizinstudium und so. Sie sagen, na, wenn du schon nach Afrika gehen willst, dann machst du auch als Missionar, als Theologin, da hast du schon eine Ausbildung. Er sagt dazu, er wolle nicht länger von der Religion der Liebe reden. Er wolle sie leben und verwirklichen. Und tatsächlich 1913 gehen er und seine Frau Helena nach Lambarene in der französischen Kolonie Gabun in Zentralafrika. Frag mich nicht, wo das ist. Kongo, glaube ich, aber ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Und sie bauen dort ein, und zwar unter mühsamen, auch ganz kleinen, ärmlichen Verhältnissen, ein kleines Krankenhaus auf. Und Schweitzer sagte dann, dass er hier Menschen helfen kann, ihnen zwar nicht das Leben retten kann, er sagt, sterben müssen wir alle, das Leben kann ich ihnen nicht retten, aber ich kann ihnen ihren Leid nehmen. Und ich bin in weitem Umkreis von 100 Kilometern der Einzige, der das kann. Dass ich das kann, das ist für mich Gnade, das ist für mich Lebenssinn, Bestimmung, Erfüllung. Sie sind dort bis 1917. 1917 tobt der Erste Weltkrieg schon und weil Schweizers Deutsche auf französischem Boden sind, werden sie inhaftiert oder interniert und in ein Frankreich in ein Lager gebracht. Als sie dort 1918 entlassen werden, stehen sie eigentlich vor dem Ruin, vor dem Nichts. Sie sind beide krank, sie haben einen Haufen Schulden im Nacken aufgrund der Zeit in Afrika. Und in den nächsten Jahren hält sich die kleine Familie, sie haben mittlerweile eine Tochter, gerade so über Wasser. Finanziell. Ab 1920 wendet sich das Blatt, weil Schweitzer so ein paar seiner ethischen Werke ausarbeiten und auch veröffentlichen kann und weil es mehr und mehr zu Vorträgen kommt, er ein größeres, breiteres Publikum bekommt, auch zu Orgelkonzerten eingeladen wird, irgendwann dann europaweit und er plötzlich zu einer großen Bekanntheit kommt. Und finanziell haben sie es innerhalb einiger weniger Jahre dann plötzlich geschafft. Er bekommt hochdotierte Angebote von Unis, aber wie man sich das bei Schweitzer schon denken kann, er lehnt ab, weil er schon längst weiß, was er eigentlich will. Zurück in dieses afrikanische Dorf, zurück zu diesem Krankenhaus. Und dort geht er dann auch hin, 1924, und er wirkt eigentlich dort als Arzt dann bis 1965. Natürlich mit Unterbrechungen, er tourt manchmal so, geht so auf Tournee irgendwie, um durch seine Konzerte und so wieder Geld reinzuholen und macht natürlich auch Vorträge. Also er ist nicht ununterbrochen dort unten, aber doch die meiste Zeit bis zu seinem Tod 1965. Während des Zweiten Weltkriegs gibt es dann nochmal eine schwere Zeit in diesem Krankenhaus, weil einfach die Gelder ausbleiben. Weil er auch um seine Frau Angst hat, die krank ist und deswegen lange, lange in Deutschland bleiben muss, bevor sie ihm nachkommen kann. Und seine Frau war jüdischer Abstammung. Sie muss dann fliehen aus dem Dritten Reich und kommt auf beschwerlichem Weg dann endlich in Lambarene an. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird er so richtig populär. Durch seine Bücher, Konzerte, Vorträge steigt, wahrscheinlich auch durch das Fernsehen, was dann endlich Verbreitung fand, steigt der Bekanntheitsgrad des Urwaldsdoktors fast ins Unermessliche. Man muss fast sagen, er war sowas bisschen wie der erste Weltstar. Also ich habe hier ein Zitat gefunden aus einer Zeitung, das fand ich einfach süß. Da sagt irgendein Redakteur, irgendein Schreiber, er sieht aus, Schweizer, ne? Er sieht aus wie ein naher Verwandter des lieben Gottes. Und er benimmt sich so. Sein Herz ist gut, sein Denken erhaben, seine Kunst begnadet. Das ist eigentlich das Leben Albert Schweitzers. Ganz zum Ende erhebt er nochmal seine Stimme gegen Atomkraft, Wiederbewaffnung, Aufrüstung. Und am 4. September 1965 stirbt er in seinem kleinen Krankenhaus, oder mittlerweile nicht mehr so kleinen Krankenhaus in Lambarene. Die letzten Tage, so sagen Freunde von ihm, die letzten Tage hat er mit Hören von Bach und Beethoven verbracht. Das ist das Leben Albert Schweitzers und man kann es eigentlich mit einem Satz zusammenfassen oder mit einer Erkenntnis zusammenfassen, die Schweitzer gemacht hat und an der er sein ganzes Leben ausgerichtet hat. Und die ihn geprägt hat, die er gelebt hat, die er gelehrt hat. Und das ist der zweite Punkt, seine Erkenntnis, die Ehrfurcht vor dem Leben. Die Ehrfurcht vor dem Leben, das ist die Quintessenz dieser 90 Jahre Albert Schweitzer Leben auf der Erde. Und anstatt dass ich viele Worte mache zu diesem Punkt, hört nochmal auf ihn selber. Jetzt müsst ihr euer Hirn einschalten, weil sein Satzbau ein ganz klein wenig komplexer ist als meiner. Aber ihr versteht ihn trotzdem.
Ich rufe die Menschheit auf zur Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben. Diese Ethik macht keinen Unterschied zwischen wertvollerem und weniger wertvollem, höherem und niederem Leben. Sie lehnt eine solche Unterscheidung ab. Die unmittelbare Tatsache im Bewusstsein des Menschen lautet: Ich bin Leben, das Leben will. Inmitten vom Leben, das Leben will. Diese allgemeine Bejahung des Lebens ist eine geistige Tat, in der der Mensch aufhört, dahin zu leben, in der er vielmehr anfängt, sich seinem Leben mit Ehrfurcht hinzugeben, um ihm seinen wahren Wert zu geben. Als gut gilt ihn als dann, Leben zu erhalten und zu fördern, entwickelbares Leben auf seinen höchsten Wert zu bringen. Als böse gilt ihm nun, Leben schädigen oder vernichten, entwickelbares Leben in der Entwicklung hindern. Dies ist das absolute und denknotwendige Grundprinzip des Sittlichen.
Ehrfurcht vor dem Leben ist das, was Schweizer geprägt hat. Und er lädt das auf alles Leben aus, nicht nur das menschliche Leben. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Satz gehört habt da drin. Ich bin Leben, das Leben will, inmitten vom Leben, das Leben will. Vielleicht kann man sagen, das ist eine einfache Erkenntnis, so ein bisschen Pflicht fast. Vor dem Hintergrund der damals verbreiteten Menschenbildes, zum Beispiel gegenüber Naturvölkern, mit denen er gearbeitet hat, oder vor dem Hintergrund der beiden Weltkriege, vor dem Hintergrund der Nazi-Ideologie, von überlegenen Rassen und unwertem Leben. Vor diesem Hintergrund gewinnt diese Haltung Ehrfurcht vor dem Leben als das Höchste schon eine Brisanz. Und er sagt, der Sinn des Lebens besteht darin, in Ehrfurcht vor dem eigenen Leben, dem Leben dadurch Wert zu geben, dass ich das Leben anderer erhalte oder fördere. Und ich finde, das ist die eine Sache. Ja, die eine Sache, für die die Schweizer erkannt hat und für die er gelebt hat. Für die er eigentlich sein ganzes Leben, in die er sein ganzes Leben investiert hat. Einfach und schlicht. Und diese Erkenntnis gewinnt dadurch Kraft, dass er sie nicht nur erkannt hat und darüber geschrieben hat, sondern dass er sie umgesetzt hat. Darin liegt seine Kraft, dass er das, was er denkt, lebt. Es wäre mein Wunsch, dass wir uns davon inspirieren lassen, dass wir, das war Schweizers Aussage, wenn die Menschheit nur anfangen würde zu denken, würde sie schon besser. Also, dass wir uns davon inspirieren lassen, zu denken, zu erkennen und das, was wir erkannt haben, wirklich zu leben. Damit unser Leben ein Leben wird, was anderes Leben prägt. So, ich habe mir überlegt, welche Impulse für mich eigentlich aus Schweizers Leben konkret entstehen. Wo ich sagen würde, das würde ich gerne mitnehmen, behalten. Die will ich umsetzen. Das ist der dritte Punkt, sein Vermächtnis. Würde, Sinn und Glück des Lebens. Also das Erste, ich wünsche mir, dass Schweizers Leben mir die Würde des Lebens oder euch die Würde des Lebens wieder in den Blick rückt. Die Würde meines Lebens, einfach weil ich bin, und die Würde des Lebens anderer, einfach weil sie sind. Die Bibel zementiert die unumstößliche Menschenwürde schon auf den ersten Seiten. In Genesis 1, Vers 27 steht: So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er sie. Ist dir bewusst, dass dein Leben nach biblischer Aussage Würde hat, einfach weil es ist, einfach weil du bist? Dass wir, einfach weil wir da sind, schon Abbild Gottes sind, so sieht die Bibel uns. Und dass wir Abbild Gottes sind, das macht unsere Würde aus. Dieses Wort Bild oder Abbild Gottes meint nicht, dass wir Gott irgendwie ähnlich sehen, das meint, es ist so ein bisschen, man kann es so ein bisschen in zwei Richtungen verstehen. Das eine, dass der Mensch sozusagen Repräsentant Gottes auf dieser Welt ist. Auf diesem Globus. Leider werden wir dieser Rolle denkbar schlecht gerecht. Aber das biblische Menschenbild ist eines, das in dir jemanden sieht, der sozusagen Abbild Gottes auf dieser Welt ist, sozusagen Gott repräsentiert, vertritt auf dieser Welt. Darum schließt sich dann nachher auch dieser Auftrag da in Genesis 1 daran. Ne? Füllt die Erde. Nehmt sie in Besitz, steht da. Entwickelt das, was man entwickeln kann. Bewahrt die Schöpfung. So kann man Abbild verstehen. Repräsentant Gottes auf dieser Welt, das macht unsere Würde aus. Menschliche Würde. Abbild bedeutet aber auch tatsächlich ein Stück Wesensähnlichkeit mit Gott. Wir sind natürlich nicht Gott, aber der Mensch ist im Unterschied zu jedem anderen Lebewesen eine Person, eine Persönlichkeit, eine Identität. Frei in seinen Entscheidungen, verantwortlich auch für sein Handeln. Und das Wichtigste, er ist frei, in Beziehung zu Gott zu treten. Und Gott sieht also in dir und in mir, in jedem Menschen, ein wertgeschätztes Gegenüber, das er ernst nimmt. Das macht deine Würde aus. Ist dir das bewusst? Dass dein Leben göttliche Würde in sich trägt, einfach weil es ist. Und was bedeutet das für dein Denken über dich selber? Also vor allem, wenn dir Dinge wegbrechen, wo wir sonst unseren Wert dran festmachen. Ne? Also wenn du keine Arbeit hast zum Beispiel, obwohl du welche suchst. Was bedeutet das? Dass Gott dir Würde zumisst, du menschliche Würde hast, unabhängig davon, was du leisten kannst. Oder was bedeutet es, wenn du nicht gesund bist? Oder wenn du dem Schönheitsideal nicht entsprichst? Oder wenn du nicht erfolgreich bist? Was bedeutet es für dich, dass du ein unabhängig davon ein göttlicher Würdenträger bist? Einfach weil du da bist. So, und was bedeutet es, dass wir Menschen in unserem Leben Würde haben im Blick auf andere Leute, die dir um dich herum sitzen oder mit denen du jeden Tag zu tun hast? Was bedeutet es, dass jedes andere Leben um dich herum unantastbare Würde in sich trägt? Schweizer hat das natürlich auf jedes Lebewesen ausgedehnt. Ne? Jeder Regenwurm hat seine Würde. So. Finde ich auch gut, aber ich wäre schon froh, wir würden das für die Menschen alleine hinkriegen. Das wäre schon viel. Es würde die Welt verändern, weil wir würden einander mit einem anderen Respekt begegnen. Und mit Achtung. Und zwar gegenüber jedem Menschen. Jesus hat mal gesagt, liebt eure Feinde. Das ist es eigentlich. Also Respekt und Würde dem beimessen, der gegen mich ist. Und wenn er nur eine andere Meinung hat. Oder wenn er vielleicht tatsächlich richtig gegen mich arbeitet. Oder der Typ, der mich auf der Straße nach einem Euro fragt. Was bedeutet es, dass diese Leute Würde in sich tragen? Es gibt einen Pastor, der in Berlin regierender Bürgermeister war, Heinrich Alberts. Und er hat sich mal zur Verfügung gestellt, als Geisel. Irgendwie sind da Terroristen aufgrund einer Entführung von Politikern freigekommen. Diese Terroristen wurden also praktisch freigepresst. Und er hat sich zur Verfügung gestellt, als die Terroristen im Flugzeug dann ausgeflogen wurden, dass er als Geisel da mitgeht. Quasi. Und man hat ihn nachher gefragt, ob er keinen Hass verspürt. Ihn nicht am liebsten an die Gurgel gegangen wären, diesen Leuten. Und er hat sich dagegen gewehrt. Und er sagt, diese Leute sind mit mir umgegangen, wie ich mir wünsche, dass meine Kinder mit mir umgehen. Und er sagt, ganz wenige Menschen sind Verbrecher. Aber alle Verbrecher sind Menschen. Das ist Würde in einem Leben sehen, das diametral gegen meins steht vielleicht. Denk mal an Menschen, die du absolut nicht abkannst und frag dich, was es bedeutet, dass sie würdig sind, dass sie Würde, Menschenwürde in sich tragen. Was bedeutet das für dein Verhalten gegenüber ihnen? Das Zweite, was ich mir behalten will, also Menschenwürde, das Zweite ist Sinn, Sinn des Lebens. Schweizer sah den Sinn des Lebens in Wien. Wenn ich zu der Überzeugung komme, dass jedes Leben Würde in sich trägt, genauso wie mein eigenes Leben, dann sagt er, resultiert daraus Liebe. Tätige Liebe. Und zwar also weniger liebevolle Gefühle, sondern tätige Liebe, dienen. Jesus wurde mal nach dem Sinn des Lebens gefragt und hat genau diesen Satz gesagt, der für Schweizer wichtig wurde. Liebe Gott, deinen Nächsten wie dich selbst. Darum geht es im Leben. Der Sinn des Lebens liegt darin, dass du Liebe lebst. Alles andere ist schön, aber es gibt dein Leben nicht Sinn. Schweizer hat das erkannt und schon als Abiturient entschieden, okay, ich investiere noch 10 Jahre in Wissenschaft, Musik, all das, und mit 30 werde ich den Rest meines Lebens investieren, genau da rein. In mein Leben widmen. Ich will seinen Punkt gar nichts mehr sagen, außer, dass ich euch einen Text dazu vorlese. Von Jesus, Matthäus 25, 31 bis 40. Hört mal zu, was Jesus über Dienen sagt und den Sinn, der darin liegt. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt, begleitet von allen Engeln, dann wird er auf seinem Herrscherthron Platz nehmen. Alle Völker der Erde werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in 2 Gruppen teilen, so wie ein Hirt die Schafe von den Böcken trennt. Die Schafe wird er auf seine rechte Seite stellen, die Böcke auf seine linke. Dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt Gottes neue Welt in Besitz, die er euch von Anfang an zugedacht hat. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich bei euch aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir etwas anzuziehen gegeben. Ich war krank und ihr habt mich versorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden die, die den Willen Gottes getan haben, fragen, Herr, wann sahen wir dich jemals hungrig oder gaben dir zu essen oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann kamst du als Fremder zu uns und wir nahmen dich auf oder nackt und wir gaben dir etwas anzuziehen? Wann warst du krank oder im Gefängnis und wir besuchten dich? Dann wird der König antworten, ich versichere euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Das Letzte, was ich von Schweizer lernen will, ist etwas über das Glück. Zum einen ist das, wenn ich Schweizers Leben angucke, dann gewinne ich den Eindruck, dass wir überhaupt leben und dass unser Leben Würde in sich trägt. Das allein ist schon Glück. Und in jeder kleinen Minute deines Lebens, jede kleine Erfahrung deines Lebens birgt die Chance, dass du Glück darin erlebst. Das Problem ist, dass wir es oft nicht erkennen oder dass wir gar nicht mehr fähig sind, das kleine Glück unseres Lebens wahrzunehmen und zu genießen. Unsere Kinder empfinden Glück in Dingen, die ich lächerlich finde. Da seht ihr so eine Tüte mit Weingummi oder was. Also, die Erlaubnis, dass sie 50 Cent bekommen und damit runter die Treppe runter und unten in den Quelle-Shop gehen dürfen, um sich da Süßigkeiten auszusuchen. Das macht einen Tag zu einem glücklichen Tag für Kinder. Es würde unser Leben leichter machen. Wir würden wieder ein klein bisschen besser, so wie unsere Kinder da drin, die kleinen Dinge, in den kleinen Dingen das Glück zu sehen. So, das Witzige daran ist, dass sie diesem Laden, diesem Quelle-Shop, den falschen Artikel voransetzen. Ich hoffe nicht, dass das Fränkisch ist, sondern dass das einfach ein Fehler meiner Kinder ist. Sie sagen nämlich, wir gehen zur Quelle. Also für mich, aus meiner Sicht, ist der Quelle-Konzern männlich. Man sagt, der Quelle-Laden oder so. Ja? Für sie ist es aber die Quelle. Und eigentlich ist das gut so. Ich sage mittlerweile auch die Quelle. Kann das schon gar nicht mehr so viel auseinanderhalten. Denn der Laden ist sozusagen die Quelle für kleine Glücksmomente. Was ist deine Quelle? Was ist deine Quelle? Kannst du das noch? In kleinen Dingen die Quelle sehen für Glück. In kleinen Dingen. Das kann dir heute Nachmittag noch 5-mal über den Weg laufen, das Glück. Mein Beileid, wenn du es nicht mehr kannst, aber vielleicht kannst du es wieder lernen, die Quelle von Glück zu entdecken. Mir scheint, Schweizer konnte das, obwohl er ein einfaches Leben da unter schwierigen Verhältnissen in Busch gelebt hat. So, aber aus Schweizers, oder Schweizer zieht dann aus der Erfahrung von Glück eine ziemliche Konsequenz. Es ergibt sich für ihn daraus eine Verantwortung. Die ist wieder nicht so leicht zu schlucken, aber ich möchte sie lernen von ihm. Einen deutlichen Satz hättet ihr auf eurem Handout gehabt, aber ich lese ihn euch jetzt vor. Da sagt er, so bin ich nun ein Mensch geworden, der für die anderen etwas gefährlich ist, weil ich den Gedanken unter ihnen vertrete, dass alles Glück, das wir erfahren, bedeutet, dass wir dafür etwas von unserem Leben dahingeben müssen. Wenn ich Glück erlebt habe, dann entsteht daraus die Verpflichtung, etwas davon weiterzugeben. Und zum Schluss sehen wir uns deswegen jetzt nochmal einen kleinen Clip an mit Originalton Schweizer.
Immer wieder werde ich gefragt, wie es zuging, dass ich mich entschloss, der Wissenschaft und Kunst zu entsagen, um Helfer sein zu wollen in dem, was in der Welt draußen an solchen, die körperlich leiden, getan werden muss. Die Sache liegt ganz einfach. Ich habe einen Ruf von Jesus gehört und bin ihm gefolgt. Auf zweifache Weise bin ich dazu gekommen, ihm zu folgen. Zunächst dadurch, dass mich das Mitempfinden, das mir Gott wie allen anderen Menschen verliehen hat, die Vorstellung von der Not der Menschen, die ohne ärztliche Hilfe draußen sind, eingab. Bereit, dem Rufe Folge zu leisten, wurde ich auch dadurch, dass ich eine überaus glückliche Kindheit und Jugend hatte. Was mir dies zuteil geworden war, beschäftigte mich. Indem ich mir Gedanken darüber machte, gewann die Idee in mir Gestalt, dass diejenigen, denen Gott in irgendeiner Weise Glück zuteil werden ließ, dies nicht als selbstverständlich hinnehmen dürfen, sondern sich bewogen fühlen müssen, ihm dafür Dank zu opfern. Dies ist alles so einfach, dass ich meine, kein Wort weiter darüber verlieren zu brauchen. Wir alle, die wir von Gott Glück empfangen haben, müssen uns berufen fühlen, in irgendeinem Dienen dafür Dank zu erweisen.